Moin und herzlich willkommen zur Nur der HSV-Podcast Folge 517. Datum der Aufnahme ist Freitag, der 28.09. Wir haben gestern gegen Greuther Fürth gespielt, 0:0. Und darüber sprechen wir. Wir, das sind Sascha und Hobbs.
Ja, Tag auch. Mann, du bist ja fröhlich nach so einem 0:0.
Oh ja, aber hätten wir gestern direkt nach dem Spiel aufgenommen, dann wäre ich wahrscheinlich nicht so fröhlich gewesen. Furchtbarer
ja,
Kick, ne?
Es war, ich würde sagen, das erste wirklich langweilige Zweitligaspiel. Ne? Wir haben ja bisher uns gewundert, wie oft man bei Sky gesagt hat, irgendwie, das ist aber ein untypisches Zweitligaspiel, das ist ja so interessant. Ne? Und hier muss man sagen, das war jetzt wirklich, langweilig. Ja. Es war ein langweiliges Spiel.
Zweite Liga halt, ne? Da sind wir jetzt endlich angekommen, auch spielerisch. Naja, man muss aber schon gestehen, es war schon, war es eine Steigerung zu Regensburg, weil wir da 5 Tore kassiert haben?
Ja, klar. Also ich war auch so ein bisschen enttäuscht, sage ich mal, und habe meine Enttäuschung auch in dem einen oder anderen Tweet losgelassen und fand die Reaktion von einigen nur der HSV-Podcast-Hörern und meinen Twitter-Followern ganz gut, die gesagt haben, ey, nach 0:5, was erwartest du eigentlich? Ne? Hauptsache erstmal stabil stehen, ne? Kleine Schritte, hat einer geschrieben, ist besser. Und wenn ich ehrlich bin, das mag ja auch richtig sein.
Das habe ich mir auch immer so schön geredet, genau. Ne? Ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung. Wenn du 5:0 verloren hast, dann musst du natürlich wahrscheinlich erstmal im nächsten Spiel ein bisschen versuchen, sicherer zu stehen und nicht gleich wieder die nächsten Tore einfangen. Und dann kommt natürlich so ein Gegurke dabei raus.
So wie Bielefeld gerade. Ne? Wir nehmen unseren Podcast am Freitagabend auf, Freitagabend. Und Terodde macht, glaube ich, sein 11. Tor in dieser Saison, definitiv sein 100. Zweitligator. Und damit geht der erste FC Köln in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung.
Okay.
Ja, also das wissen natürlich alle Hörer, wenn sie jetzt den Podcast hören, aber ich will nur damit sagen, ne, ihr wisst jetzt ungefähr, wann wir diese ganze Podcast-Folge aufnehmen. Okay. Ja, schön reden, Jinx. Ich fand, die erste Halbzeit war schwierig. Ja, wie so oft, das haben wir schon des Öfteren gesagt, aber ich muss auch sagen, die zweite Halbzeit war fußballerisch schon ansehnlicher, ne?
Das auf jeden Fall. Aber erste Halbzeit, die du ja eben die erste Halbzeit, ganz kurz will ich drüber sprechen, denn den HSV-Matchplan kennen wir ja eigentlich. Und es ist immer für mich interessant zu sehen, dass die anderen eben auch einen Matchplan haben. Und ich finde, wirklich, Greuther Fürth hat das sehr, sehr gut gemacht. Die hatten wohl die Idee, wirklich die ersten 20 Minuten da versuchen, ein Tor zu erzielen und dann sich schön hinten einigeln. Das war wohl der Plan. Die hatten da wirklich Alarm gemacht, die ersten 20 Minuten. Da hatte man schon wieder in der einen oder anderen Szene wirklich Bedenken, dass die Kugel wieder reingehen könnte. Ne?
Aber dann, wie 20 sagst, Minuten Passwort. Weiß ich nicht, aber die ersten 10, 15 Minuten, da kam wenigstens ein Spiel. Greuther Fürth war da deutlich besser. Nachher haben wir das ein bisschen wettmachen können, aber halt auf einem geringen Niveau, das muss man sagen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne? Und schade auch Douglas Santos, der sich da so ein bisschen rausmanövriert hat durch seine teils ungeschickten Aktionen.
Ja, das stimmt. Aber im Nachhinein muss man sagen, ist man ja mal schlauer. Und im Nachhinein hat es dem Spiel gut getan. Titz hat ihn rausgelassen, hat dafür Ito genommen. Das war schon mal deutlich belebender. Generell muss man sagen, auch hier wieder die Einwechslung taten dem Spiel wirklich gut. Ne? Also ich finde, er hat ja recht offensiv gewechselt in der zweiten Halbzeit. Und das Spiel des HSV war nachher besser. Und wenn wir das Spiel mit 1:0 gewonnen hätten, glaube ich, hätte sich Greuther Fürth auch nicht beschweren dürfen. Damit will ich nicht sagen, dass wir deutlich besser waren, aber mehr Torchancen hatten wir nachher.
Ja, obwohl auch nicht wirklich viele zwingende. Also ich glaube, der erste Schuss, lass mich lügen, war 52. Minute, als Nareda von so halb rechts oder war es Mitte, da richtig schönen trockenen Linksschuss abgezogen hat. Der war richtig gut.
Der war richtig gut und dann auch Wang auf Fiete ab.
Stimmt,
das genau. Das war auch eine richtig gute Szene. Ne?
Ja, und letztlich ja auch, der Ball war ja tatsächlich einmal im Kasten. Von links kam der Ball und Bates hat dann den Keeper gefoult. Erst habe ich gedacht, nee, kein Foul, aber selbst Holtby hat ja dann revidiert und sagte, er hätte auch gesagt, kein Foul, aber dann hätte sich das nochmal angesehen und musste dann doch konstatieren, doch war ein Foul, Tor zählt zurecht.
Interessant, schade. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber darüber würde ich gerne was sagen, weil Da merkt man mal, ne, auch diese Floskel habe ich ja schon oft benutzt, ne? Ich bin ja Fan und kein Experte, oder wir beide sind Fans und keine Experten.
Genau.
Weil ich sehe das genau andersrum. Ich habe in den Live-Bild, als es live war, da habe ich sofort gesagt, uiuiuiui, das war also ein Foul, ne? Also,
ja.
Ne?
Ja.
Und als dann die Wiederholung kam, da habe ich gedacht, nee, also der hat nicht mit dem Arm ausgeholt. Und eigentlich hat er sich einfach nur groß gemacht. Und wir wissen ja, ich glaube, seit letzter Saison schon ist der 5-Meter-Raum jetzt keine Sperrzone mehr für den Torwart. Und nee, also ich habe da kein Foul gesehen. Ich akzeptiere natürlich, wenn jemand wie Holtby, der diesen Beruf professionell ausübt, wenn der die Bilder sieht und sagt, oh ja, es war ein Foul. Okay, dann bin ich wohl falsch. Aber für mich war das in den Wiederholungen gar nicht eindeutig.
Ja, also dadurch, dass der 5-Meter-Raum jetzt eben keine Sperrzone mehr ist, ist man ja wirklich als Fan geneigt zu denken, ja, dann muss das Tor zählen. Aber auch wenn der 5-Meter-Raum keine Sperrzone mehr ist, kann man trotzdem faulen. Und ich habe da wirklich nicht so ein gutes Auge, muss ich auch zugeben. Ich habe da jetzt in der Wiederholung auch keinen Foul gesehen. Aber wie du selbst sagst, wenn Holtby das sieht, er ist der Profi, nicht wir. Und der Schiedsrichter hatte sie ja letztlich auch so entschieden, dann müssen wir das eben auch so annehmen.
Dann wird es wohl so sein. Dann,
so sieht's aus.
Und dann nehmen wir das natürlich auch sportlich. Ne?
Ja, letztlich ist ja ein Punkt bei Greuther Fürth jetzt auch nicht das Schlechteste. Also Greuther Fürth steht ja auch mit oben, hat auch erst einmal verloren in dieser Saison. Insofern nach diesem Spiel, also nach diesem 0-5, ist ein Punkt bei Greuther Fürth jetzt auch nicht so schlimm. Hätte ich im Vorwege der Saison wahrscheinlich auch genommen. Oder nach den ersten.
Ja, und es ist auch unser erstes Unentschieden. Mhm. Ich finde, es ist völlig okay. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so lange über dieses Spiel reden.
Nee, das stimmt. Nee, letztlich war es langweilig.
Ja, es war, und das ist das Einzige, was ich mir eigentlich notiert habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch zu einer großen Diskussion reicht, aber für mich war es auch ein bisschen das Spiel der Floskeln. Oh. Ja, weil ich meine, ich bin ein empathischer Mensch, ne? Also ich denke, ich kann immer ganz gut mitfühlen, was aber nicht bedeutet, dass ich immer richtig liege. Aber ich fand Titz vor dem Spiel, das war einfach nicht authentisch und es wirkte nicht wirklich ernst gemeint, als er sagte, ne, von wegen, na, wie fühlen Sie sich denn nach dem 0-5? Ja, endlich, ja, wir keine große Pause, wir können gleich wieder was zeigen, was wir können. Das ist so eine Floskel, wo ich so denke, ja, Floskeln, also was sind Floskeln? Floskeln sind Sätze, die viele Menschen oft sagen. Und wenn Sätze oft gesagt werden, dann werden sie ja auch einen Grund haben. Und natürlich ist es so, dass wenn du hoch verlierst und du hast nur wenig Zeit dazwischen und keine Länderspielpause, dann freust du dich, dass du dann relativ schnell ein anderes Gesicht zeigen kannst. Aber ich empfand bei Titz, das wirkte einfach, was untypisch für ihn ist, das wirkte einfach abgedroschen und nicht wirklich ernst und ehrlich. Ja, und wie die Mannschaft dann aufgetreten ist in der ersten Halbzeit, besonders in der ersten Viertelstunde, fühlte ich mich natürlich auch echt bestätigt. Ne? Ich fand jetzt, eine Reaktion hat jetzt der HSV nicht gezeigt, oder?
Nee, also man hat schon gesehen, dass sie so ein bisschen Kühle in der Hose hatten und den frühen Rückstand da auf jeden Fall vermeiden wollten. Ich glaube auch, dass man sich da schon wieder so ein bisschen, vielleicht zu viel Druck auch aufgebaut hat, ne? Statt seinen Stiefel da runterzuspielen und wirklich der HSV zu sein, hat man sich da abwartend hingestellt, was macht Greuther Fürth und wie reagieren wir darauf? Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich will das auch nicht überinterpretieren, aber
ich habe ja die zweite Liga vor kurzem hier gelobt, weil ich gesagt habe, Mensch, ich finde das so geil, dass diese Interviews, die wirken nicht so medial durchtrainiert und abgedroschen, sondern die wirken irgendwie noch so schön ehrlich. Das fiel mir halt auf, so. Und genauso bei Greuther Fürth, da wurde irgendein Spieler nach dem Spiel gefragt, warum man zu Hause so viel besser ist als auswärts in dieser Saison. Und da sagt er, ja, wir spielen halt total gern vor den eigenen Fans. Und da habe ich gedacht, warte mal ganz kurz. Das war nicht nur das hässlichste Stadion, was ich bisher gesehen habe. Und es war selbst gegen den HSV noch nicht mal ausverkauft, sondern der Moderator bei Sky hat ja gesagt, dass bisher im Durchschnitt 8.000 Zuschauer nur da waren und das der absolute Negativrekord der zweiten Liga ist. Und wenn du dann als Spieler sagst, ja, wir spielen so gern vor den eigenen Fans, finde ich, ist das auch so eine Scheißfloskel. Dann musst du sagen, keine Ahnung, ja, wir mögen es, dass wir nicht viel reisen oder wir mögen, was weiß ich, Ja, aber zu sagen, du spielst vor eigenen Fans, dann hast du deine Minuskulisse, ja, finde ich auch schwierig.
Wobei, ich habe jetzt gerade nachgesehen, also es waren knapp 15.000 jetzt. Wenn du sagst, die haben sonst einen Schnitt von 8.
Ja, ist das super. Ist das ja mal fast Donnerstagabend, 8:30, ja, mitten in der Woche. Ja, natürlich, ja, ist das ein guter Schnitt. Ja.
Gute Kulisse. Ja, jo, aber das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass man sich auswärts da überhaupt keine Mühe gibt.
Nein, also,
wenn man so ein bisschen spitzfindig sein möchte.
Ja,
ne?
Ja gut, nein, also ansonsten können wir aber jetzt wirklich einen Haken drunter machen unter dem Spiel.
Ja, bitte. Wir haben einen Punkt gewonnen und das ist die Quintessenz.
Genau. Und wir haben ja noch die Szene des Spiels. Falls wir jetzt irgendetwas vergessen haben sollten, ne? Unsere Hörer sind an unserer Seite, haben mal wieder fleißig getwittert. SDS07 war der Hashtag für die Szene des Spiels und die gucken wir uns auch gleich an. Aber wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt. Wir sind ja auch noch am Lernen und wollen uns immer weiter optimieren. Und eine Kritik, die des Öfteren kam, war, dass die Szene des Spiels einfach zu langatmig ist. Ja, dass wir da viel zu lange benötigen, um da irgendwie durchzukommen. Auf der anderen Seite finden es aber viele auch toll, dass wir nach eurer Meinung fragen. Ne? Und deswegen haben Sascha und ich uns Folgendes überlegt. Ab sofort werden wir, bevor wir auf den roten Knopf drücken für die Aufnahme, werden wir beide uns schon mal vorher besprechen. Wir werden alle Szenen des Spiels, die wir von euch bekommen haben über Twitter, werden wir uns gemeinsam einmal kurz durchlesen und werden dann sagen, okay, alle unterschiedlichen Szenen werden wir vorlesen und wenn einige Szenen mehrmals genannt worden sind, dann werden wir denjenigen vorlesen, der aus unserer Sicht das am besten beschreibt, diese Szene.
Ne? Genau.
So dass wir jede Szene nur einmal vorlesen und darüber hinaus, wenn einige von euch zwar uns was schreiben, aber nicht unbedingt eine Szene des Spiels, sondern halt was anderes, die Stadionwurst oder was weiß ich, dann ist das zwar nice und nett und dann lächeln wir beide auch, aber dann ist das keine Szene und das hängt so ein, oder das bindet uns zeitlich so sehr, dass wir dann gesagt haben, gut, dann lesen wir die Sachen einfach nicht vor.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, da wird uns auch keiner wirklich böse sein. Man soll das dann eben als Ansporn sehen, haben wir beim letzten Mal ja auch schon gesagt, da wirklich eine noch bessere Szene des Spiels rauszusuchen. Und es gehört natürlich auch ein bisschen Glück immer dazu, dass man vielleicht auch eine Szene rauspickt, die nicht jeder schon 3-4 Mal geschrieben hat, weil dann lesen wir da im Zweifel eher rüber. Aber ich glaube, wir haben für heute eine gute Mischung gefunden.
Ja, oder unsere Hörer haben für uns die gute Mischung gefunden. Ne?
Richtig,
stimmt. Okay, also 9 unterschiedliche Szenen haben wir dann von euch bekommen. Und ich würde sagen, Sascha, die lesen wir jetzt vor. Und wenn wir glauben, das ist wertvoll, dann nochmal zu diskutieren, dann tun wir das natürlich und dann wählen wir nachher unsere Szene des Spiels.
Ja, richtig. Wer fängt an? Ich fange an. So.
Du fängst an.
HSV-Fan Live schreibt, Szene des Spiels, wie die Greuther Gastgeber vor dem Spiel Hamburg meine Perle über die Stadionanlage gespielt haben. Faire Geste an den Gast. Ja, und da ist auch schon gleich die erste, nicht diskussionswürdige Szene, aber bemerkenswerte. Finde ich nämlich sehr schön, macht ja längst nicht jeder, wir zum Beispiel nicht.
Ja, und ich finde das auch scheiße, dass wir das nicht machen oder dass das fast nirgendwo gemacht wird. Ich finde, das ist echt eine schöne Geste und deswegen spielt doch die Heimmannschaft nicht 1% besser oder schlechter, oder?
Nein, es ist, wie gesagt, Respekt heißt es ja immer so schön und ich finde, das fängt auch damit schon an, dass man gern das Lied des Gegners spielen kann.
Ich finde das auch. Also ich wäre total dafür, wenn der HSV das machen würde. Du musst es ja nicht direkt vorm Anpfiff machen. Also ich weiß nicht, wann war jetzt Anpfiff? 13? Nee. Bei uns war
jetzt am Sonntag?
War 20:30. Ja. Da kannst du es ja um 19:30 spielen oder 19:45. Also so eine halbe, dreiviertel Stunde vorher, dann sind die Gästefans ja schon da. Aber du spielst es natürlich jetzt nicht, sage ich mal, eine Viertelstunde vorm Anpfiff, wenn du deine eigenen Fans heiß machen möchtest. Ne? Nee, ich finde es aber toll.
Ja. Ja, genau. Stimmt.
So Bepinho hat uns geschrieben. Szene des Spiels. Gelbwürdiges Foul vom bereits verwarnten Santos in der 42. Minute, wo der Schiri vor der Pause Gnade vor Recht walten lässt. Statt Unterzahl nun die erhoffte Taktikumstellung mit einem offensiven Ito. Und das tat dem Spiel gut. So immerhin nach einer starken zweiten Halbzeit einen Punkt.
Mhm. Ja, wahnsinnig guter Tweet,
muss ich sagen. Finde ich auch. Also es haben mehrere von euch diese Szene beschrieben, dass also Santos eigentlich ja mit Gelb-Rot hätte runter müssen, wurde nicht, dann wurde umgetauscht, Ito kam. Das haben mehrere beschrieben. Wir fanden jetzt für uns spontan, war das am besten beschrieben, diese Szene. Deswegen haben wir Pepinho vorgelesen und ich finde, ja, war auch da war auch vieles drin.
No. Ja, absolut. Santos hatte ich ja eben schon mal gesagt, leider so ein bisschen zu forsch in die Zweikämpfe gegangen. Schade, schade. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man da so eine Kröte schlucken muss und dann am Ende kommt sie als Prinz wieder raus, hätte ich mal gesagt. Was für ein krummes Bild, aber egal, du weißt ja, was ich meine.
Ja, schön.
Naja, oh Gott, ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Ich lese lieber den nächsten vor.
Mach mal.
Das ist Justin Birger, 74. Minute. Freischuss HSV, Mangala und Bates wollen eine gelbe Karte sehen und meckern beim Schiri. Also meckern und sind deshalb gelb gefährdet. Da kommt Big Rick und schubst sie weg. Er will einfach Fußball spielen und siegen. Ja, offenbar ist Birger ein großer Big Rick Van Drongelen-Fan und das meiner Meinung nach vollkommen zurecht.
Ja, ich...
Ja, du nicht.
Oh doch, Gott. doch. Ich weiß jetzt gar nicht. Na gut, komm, dann hau ich meinen Gedanken schnell raus. Mhm. Ich glaube, dass Van Drongelen und Bates das noch wir ein paar Tore wegen den beiden kassieren. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich glaube, es ist wertvoll, wenn wir die beiden einspielen lassen. Mhm. Weil die haben beide eine geile Mentalität, ja.
Ja.
Und auch wenn sie fußballerisch jetzt noch nicht so, also gerade Bates noch echt so seine Schwierigkeiten hat, ich glaube, die beiden in der Innenverteidigung in der Rückrunde, wenn man sie jetzt mal spielen lässt, kontinuierlich, dann werden wir vielleicht auch ein paar Punkte verlieren, definitiv noch ein paar Tore kassieren, aber wenn sie aus diesen Fehlern lernen und sich da verbessern, dann könnte ich mir vorstellen, sind die beiden echt eine ganz gute Innenverteidigung und wenn dann noch Jung zurückkommt und Jung spielt dann entweder mit Big Rick oder mit Bates. Ich glaube, dann hätten wir eine ganz gute Innenverteidigung.
Ja, und auch gerade im Vergleich zu dem, was da vorher so rumgelaufen ist, all die Jahre. Also sicherlich hatten wir auch mal den einen oder anderen guten Innenverteidiger dabei, aber ach, man war ja auch nicht immer hochzufrieden mit den Mavrais und wie sie alle heißen.
Ne? Nein, ich finde, die beiden sind also sehr jung. Wir müssen halt zugestehen, wenn wir sagen, Titz soll jetzt an den beiden erstmal festhalten und da erstmal eine Sicherheit reinbringen, wir werden alle mal kotzen. Ja, ja, vom Fernseher oder im Stadion, weil irgendwie ein dämlicher Fehler ist, blöder Rückpass. Ja. Und so. Aber ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe seit gestern das Gefühl, das könnte was werden mit den beiden, wenn wir dem Zeit lassen.
Und du hast eben auch gesehen, dass die beiden deutlich die Nase vorn haben vor Leo Lacroix. Die beiden passen gut zusammen, sie sind beide jünger und sie gehören beide dem HSV. Lacroix ist geliehen. Das sind alles so ein paar Faktoren. Ja, ich freue mich auf das Duo. Also wenn es sich irgendwann einspielen sollte und dann verstärkt wird oder verbessert wird durch Jung, der irgendwann wieder gesund ist. Ja, ich freue mich.
Tom Schwede hat uns geschrieben, Szene des Spiels war für mich der Abpfiff. Hauptsache nicht verloren. Der Punkt ist der verdiente Lohn für ein, besonders in der zweiten Halbzeit, durchaus engagiertes Spiel.
Gibt es nichts hinzuzufügen.
Ja, gut. Unterstreiche ich genauso.
Ja. Mhm. Ja. Szene des Spiels, der Abpfiff ist, klingt immer erstmal ein bisschen komisch, aber er hat ja recht. Ne? Ja. Der Punkt ist okay. Habe ich ja eben.
Und ich fand auch die zweite Halbzeit war auch deutlich besser als die erste. Insofern hat er für mich das auch gut beschrieben.
Mhm. So, jetzt bin ich wieder dran. Oh, ich habe wieder Pech. DSM Tibu sagt: Szene des Spiels, die Einwechslung von Wang für den unterirdischen Hand.
Hat dem Spiel definitiv gut getan, wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Ito war gut, Wang war gut und Arp, finde ich, hat nachher auch noch echt was bewegt. Stimmt. Also, stimmt. Doch. Victory sagt, Szene des Spiels, für mich die circa 20. Spielminute, wo nach Totenstille der Fansupport endlich wieder einsetzte und dann kennt der Sitznachbar auch noch den HSV-Podcast. War nett, den HSV-Fan kennenzulernen.
Yeah!
Sascha, du warst in Fürth.
Sascha. Ja, genau. Mensch, wir sind bekannt wie zwei bunte Hunde. Also ich gehe mal davon aus, dass auch tatsächlich wir gemeint worden sind, sonst hätte das Victory sicherlich so nicht geschrieben. Grüße an alle anderen HSV-Podcaster natürlich.
Ja.
Aber das ist natürlich toll. Also,
und wir haben doch gerade, ich habe das ja gemacht, ich habe doch gerade auch die aktuelle Folge von HSV, meine Frau, auch gelobt.
Ja.
Was nicht, also ja, also ich fand die einfach geil, diese Folge, muss man einfach sagen.
Ja, die haben es ja eh drauf, die Jungs. Ja. Und die haben da auch wirklich gute und wichtige Themen angesprochen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, sonst höre ich die immer fast sofort, wenn sie rauskommt. Ist immer schön, auf dem Weg zur Arbeit die zu hören. Und jetzt habe ich sie erst nach deiner Empfehlung tatsächlich gehört, aber hat sich sehr gelohnt. Also auch Grüße raus an Stübi und die Jungs. Hm.
Gut, weiter geht's.
Ja, Ideendiebstahl sagt, 58. Minute, Bates köpft souverän zur Ecke, fasst das Spiel gut zusammen. Nach hinten dicht, nach vorne keine Durchschlagskraft. Ja, ja, okay. Aber in dem Fall war es mir tatsächlich wichtiger, dass hinten dicht ist.
Das stimmt. Jenny Jones sagt, Szene des Spiels war die circa 67. Minute, als zum wiederholten Male die Spieleröffnung nach vorn vom schwachspielenden Bates beim Gegner hängen blieb. Das zeigt, dass die Qualität und der Anspruch vom HSV meiner Meinung nach doch auseinanderliegen. Das war Zweitliga-Mittelmaß.
Ja, ja, auch im Grunde das alles nochmal niedergeschrieben, was wir eben jetzt schon gesagt haben. Lustig, dass wieder Bates dran ist, aber in einer ganz anderen Spielminute. Also offenbar polarisiert Bates. Aber ja, ich bin Bates-Fan, bleibe ich dabei, nach wie vor. Bates-Fan. Ja, und ich habe dir beim letzten Mal gesagt, die letzten drei Spiele, wo er gespielt hat, hat die Abwehr zu null gespielt. So, was ist jetzt passiert? Abwehr hat zu null gespielt, wunderbar, mit Bates. Ne? Also der hat eine super Quote, der Mann. Kann man nicht anders sagen. So, und als Letzten haben wir heute unseren Freund Helücht. Und Helücht sagt, Szene des Spiels, der Greuther Lattenkracher in der dritten Minute. Geht der rein, ereilt die verunsicherte HSV-Truppe ein ähnliches Schicksal wie gegen den Jahren. So, also nee, so kann man sich wenigstens mit einem gewonnenen Punkt in Anführungsstrichen der Illusion hingeben, man würde wie ein Aufstiegsaspirant agieren. Ja, okay, also in seiner gewohnten Art kommentiert Helücht. Für mich aber auch eine sehr wichtige Szene, die dritte Minute mit dem Freistoß von Wittek.
Ja, absolut. Absolut. Ich könnte da jetzt auch noch mehrere Minuten was zu sagen, ja, über diesen sehr kritischen Unterton, den man unschwer rauslesen kann. Mhm. Aber das können wir vielleicht gleich nochmal machen bei einem anderen Thema, das ich gleich noch habe. Ich weiß nicht, ob das da gut passen würde. Aber okay. Aber am Ende ist es die dritte Minute. So, das waren die 9 Szenen, die wir gefunden haben. Vielen Dank an die knapp 20, die uns geschrieben haben. Also es war schon sehr abwechslungsreich diesmal. Und für alle diejenigen von euch, die wir jetzt leider nicht vorgelesen haben, ich hoffe, ihr seid nicht beleidigt und seht das eher als Ansporn, entweder euch wirklich auf eine Szene zu konzentrieren und wenn ihr eine Szene beschreibt, dass dann die vielleicht, keine Ahnung, dass die so beschrieben wird, so lebhaft oder wie auch immer, dass man nachher sagt, also egal, wie viele Leute noch auf meinen, das wäre die Szene des Spiels. Mein Tweet wird nachher vorgelesen.
Ja, seht genau.
Seht es sportlich, seht es mit dem Augenzwinkern. Das wäre toll. Aber ich denke, das war jetzt auch gut, weil wir sind relativ schnell durch. Und natürlich jetzt meine Frage, war denn deine Szene des Spiels dabei?
Ja, aber überraschendes Ende. Also ich war in der Tendenz so ein bisschen bei Helücht die ganze Zeit. Aber tatsächlich, als wir eben vorgelesen haben, muss ich doch gestehen, dass ich es noch ein bisschen wichtiger fand, dass Ito eingewechselt wurde. Insofern auch die Szene meines Spiels, die Einwechslung von Ito und das damit verbundene bessere Offensivspiel des HSV.
Sehr gut. Damit kann ich auch gut leben. Das, glaube ich, kannst du notieren.
Okay.
Und vielleicht kannst du ab jetzt auch notieren, wem wir da vorgelesen haben für diese Szene. Das ist dann vielleicht für den Jahresrückblick nachher auch ganz gut. Wen hatten wir denn da vorgelesen?
Ja, das war jetzt Pepinho. Pepinho relativ Pepinho. Früh zu Anfang. Ja. Ich muss den Tweet jetzt eben nochmal hier, wo ist er denn? Ich scroll hier ein bisschen hin und her. Ja, Pepinho notiere ich mir hier. Hat das erstklassig niedergestellt.
Finde ich auch. Ja. Obwohl es nicht meine Szene des Spiels war, aber meine Szene des Spiels ist auch in mir nur ein Augenzwinkern und ich wundere mich, dass der nicht genannt worden ist.
Okay.
Ja, weil das Spiel fand ich jetzt selber, haben wir ja gesagt, es war jetzt nicht so spektakulär. Ich hätte nie gedacht, dass wir da 23 Minuten über dieses Spiel sprechen. Und deswegen war natürlich für mich, welche Szene des Spiels, die Szene des Spiels, wenn ich sage, es ist mit dem Augenzwinkern nicht ganz ernst gemeint,
Oh Gott. Nein, du verunsicherst dich. Hand ausgewechselt wurde, so.
Nein. Der sensationelle No-Look-Hackenpass des Trainers von Greuther Fürth, als der Ball ins Aus ging. Sag mal, den Mann, den würde ich ja sofort einwechseln. Ich hoffe, den gibt's bei FIFA 19 auch irgendwie als Spieler. den würde ich sofort nehmen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ja. Aber mal ganz ehrlich, das war ja ganz hohe Fußballkunst.
Da hast du absolut recht, ja. Lässt sich nichts anderes sagen. Hat er wirklich sehr gut gemacht. Und da sieht man eben auch, dass der ja jahrelang Profi war. Ja. Ne? Der hat ja
sieben Jahre bei Freiburg. Wie lässig. Das sah so lässig aus. Super. Duisburg.
Ja, hat er wirklich gut gemacht. Buric, Damir Buric.
Genau. Also das war für mich die Szene des Spiels. Das war sensationell. Ja. Aber natürlich von seinem Jahresrückblick ist Ito deutlich wertvoller. Deswegen nehmen wir natürlich Ito. Ist ja klar.
Ist notiert hier.
Ist ja klar.
Sehr gut. Okay. Gut. Wunderbar. Dann lächeln wir jetzt so schön und jetzt kommen wir zu etwas Ernsterem wahrscheinlich, ne?
Genau, jetzt kommen wir jetzt zur Rubrik Die Lage des HSV.
Jo.
Zwei Punkte habe ich mir da oder haben wir uns da notiert. Und die erste ist jetzt wirklich meine Frage. Ich war sowas von überrascht in den letzten Tagen, nach unserer letzten Podcastaufnahme, nach dem 05, dass ich über Twitter erst mitbekommen habe, dass Titz anscheinend bei einigen Sportreportern und HSV-Berichterstattern wohl schon stark angezählt wird. Also ich lebe in einer eventuell für Fußballfans merkwürdigen Parallelwelt, weil ich lese keine Bild-Zeitung, ich lese keine Mopo, ich klicke auch nicht auf Bild.de, ich klicke auch nicht auf Mopo.de und ich bekomme diese ganze, also alles, was dort geschrieben wird, ich bekomme einfach gar nichts mit und ich lebe dennoch und ich lebe ganz gut. Und deswegen wundere ich mich, weil anscheinend scheint aus der Richtung Titz ganz schön angenockt zu sein. Und ich verstehe gar nicht, wieso, weshalb, warum. Der Mann hat den HSV übernommen, als wir eigentlich schon abgestiegen waren. Er hat es zwar auch nicht mehr geschafft, ihn zu retten, aber wir haben so viele Punkte bekommen in den letzten 7 Spielen, dass wenn wir das hochrechnen auf 34, wären wir im Mittelfeld gelandet, also kein Abstiegskandidat. Endlich, endlich spielt der HSV mit einer deutlich verjüngerten Mannschaft. Fast nur noch Kaderkosten wurden fast halbiert. Er hat ganz viele, ganz junge Spieler. Er macht auch einige Spieler besser. Hashtag Janicic finde ich zum Beispiel, der mir noch in der letzten Saison gar nicht gefallen hat. Mittlerweile, das meine ich jetzt, das klingt sarkastischer, als ich es meine. Mittlerweile, er fällt mir nicht auf. Weder positiv leider, aber auch überhaupt nicht mehr negativ. Also ich finde, unter dem Trainer ist der HSV deutlich verjüngt und auch deutlich, ja, ich finde, besser geworden. Dass wir immer noch mal so ein paar Gurkenspiele dazwischen haben, finde ich genauso beschissen wie alle anderen auch. Aber ich kann nicht verstehen, warum überhaupt dieser Trainer nur im Ansatz kritisiert wird. Kannst du mir es erklären?
Ja, naja, also den Ansatz würde ich jetzt schon verstehen. Denn es ist immer noch dieser, und da muss man wirklich unterscheiden, nicht bei den Fans, schon gar nicht bei uns beiden und vielleicht noch nicht mal im Verein, aber doch schon von der schreibenden Zunft. Und ich bin der Letzte, der immer auf die schreibende Zunft draufhaut, aber in diesem Fall ist es vielleicht doch so. Der Anspruch, den die Journalisten, die ihn jetzt so ein bisschen an den Pranger stellen haben, ist ja immer noch, HSV gehört ins erste Drittel Bundesliga. Und am besten noch Titel Jahr für Jahr. Ich weiß nicht warum, es ist aber so. Dann ist das natürlich auch immer noch so ein bisschen Politikum, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel nicht täglich mit der Bild sprechen möchtest und die ein oder andere Geheimniskrämerei preisgibst, dann bist du irgendwann unten durch. Und Titz ist eben nicht derjenige, der oder zu dessen Tagesablauf es gehört, täglich bei der Bild anzurufen, ich weiß was. Und ich glaube, das passt den Herrschaften nicht.
Aber hinzu kommt natürlich. Ja.
Hinzu kommt natürlich jetzt auch das Sportliche. Die Erwartungshaltung ist Siegen, Siegen, Siegen und gerade zu Hause. Und zu Hause sieht es ja nun auch mal wirklich nicht so besonders aus, muss man ja wirklich dazu sagen. Wenn du 0-3 und 0-5 zu Hause verlierst und alle 10 Tore in der Saison zu Hause kassierst, dann ist das für die offenbar Grund genug, den Kopf zu fordern. Das möchte ich nicht sagen. Also den Trainer in die Kritik zu stellen. Also ich kann das nicht nachvollziehen, aber so ein Stück weit verstehe ich die Masche sozusagen.
Aber es lassen sich anscheinend einige Fans und auch einige unserer Hörer beziehungsweise einige meiner Twitter-Freunde lassen sich da ja auch anscheinend anstecken. Also nach diesem 05, es gab ja auch welche, die gesagt haben, mein Gott, wie positiv ihr noch den Podcast da aufgenommen habt. Also auf einmal wird da sehr vieles in Frage gestellt. Und ich finde das, wie soll ich mich da jetzt ausdrücken? Ich kann's ein kleines Stück verstehen. Nein, ja. Nein, ich kann sogar ein normal großes Stück verstehen, weil 0-3, 0-5, du hast es gerade gesagt, und auch, dass der HSV so ausrechenbar ist. Wir spielen irgendwie, wir versuchen jedes Mal den gleichen Stiefel zu spielen und die Mannschaften stellen sich alle darauf relativ gut ein. Das kann man kritisieren. Kann man kritisieren. Mhm. Der Grund sitzt zum Teil auf der Trainerbank. Der Grund ist aber auch, dass viele ihre erste Profisaison spielen und selber erstmal reinkommen müssen in diesen ganzen Zirkus. Ja. Es ist eine Mischung aus allem und die kann man kritisieren. Aber doch bitte nicht, und das ist das, was mich so wütend macht und auch ärgerlich macht, aber doch bitte nicht mit der Konsequenz, ja, dann, also der Trainer, ne? Also jetzt müssen wir vielleicht hier noch am Trainer sägen. Aber das, du kannst den, nur weil ich jemanden kritisiere, nur weil ich einen Politiker oder einen Trainer oder wen auch immer kritisiere, heißt das doch noch lange nicht, dass ich deswegen seinen ganzen Job in Frage stelle. Du kannst sagen, pass mal auf, das gefällt mir momentan nicht so gut. Ich finde, auch gerade Journalisten müssen auch kritisch hinterfragen dürfen. Das ist alles okay.
Absolut.
Und nach dem 0-5 musst du auch hier nicht Fanschreibe haben, nicht schön schreiben, richtig rein. Nein. Kannst auch den Trainer kritisieren, aber du kannst ihn doch nicht in Frage stellen. Also das.
Aber das was die Bild zum Beispiel macht, das hat ja mit konstruktiver Kritik nichts zu tun. Also ich erinnere mich noch an die Zeiten, als der HSV Tabellenführer war in der zweiten Liga. Da titelt sie, Mensch, ja, also hier in der zweiten Liga sind wir die Bayern. Kein Mensch vom HSV hat das gesagt, die Bild hat's gesagt. So, nun kriegt man mal 0-5 auf den Sack. Da ist ja plötzlich der Trainerlehrling, der viel zu viel rotiert. Also das sind diese Extreme, die mich so wahnsinnig nerven und die einfach nicht zielfördernd sind und einfach nur Unruhe schüren. Ja. Und das muss
aber
nicht sein.
Ja. Also der zu kritisieren ist natürlich immer der Auslöser, und der Auslöser ist in diesem Fall jetzt die Bildzeitung. Ich weiß nicht, ist das bei der Mopo genauso in diesem Fall oder ist sie da?
Weil du also hast gerade gesagt, wir ticken da ganz ähnlich, Hobbs. Ich lese manchmal, aber längst nicht alles. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe es auch nur von der Bild so richtig.
Also der Auslöser dieser völlig meiner Meinung nach völlig überzogenen Kritik ist meinetwegen die Bildzeitung. Allerdings bin ich dann auch verwundert, wie viele Fans oder zumindest Twitter-Freunde meiner Twitter-Leiste, viele sich da dann auch anstecken lassen. Da denke ich, ey, haltet mal dagegen. Oder noch viel besser, macht es wieder Hobbs. Lest die ganze Scheiße nicht. Ja. Gebt denen weder Geld für die beschissenste Tageszeitung der Welt und gebt denen auch keinen Grund mit irgendwelchen Klickraten, ja, einfach mal weder die Zeitung kaufen noch auf Bild.de gehen. Man überlebt das. Und man wird auch nicht döver, ja. Und nackte Frauen siehst du auch noch woanders. Also was soll? was soll das? Also völlig unverständlich, dass man sich da so polarisieren lässt. Und da muss man dann auch die einzelnen Personen auch kritisieren, weil die Bild-Zeitung in diesem Fall ist ja nur dann gut und nervig, wenn sie auf fruchtbaren Boden trifft.
Wenn sie jetzt hier erreicht, ganz klar. Ja, aber ich mache natürlich als erstes der Zeitung oder den Zeitungen oder diesen Zeitungen, so habe ich es jetzt, den Vorwurf. Die Fans, du hast vollkommen recht, ich twitter auch oft genug und sag's auch oft genug, lest nicht so viel Bild. Ne, könnte ich jetzt über andere Zeitschriften genauso sagen, aber das habe ich in meiner Vergangenheit sehr, sehr häufig von mir gegeben und das meine ich auch so. Und man muss nicht alles glauben, was im Boulevard steht. Also die haben zu viel Zeit, die müssen jeden Tag eine Seite füllen.
Nein,
oder
nicht
auch mal
nur eine. Ich wollte gerade sagen, die Bild Hamburg hat bestimmt 1,5 bis 2 Seiten, die sie immer füllen müssen.
Oder online müssen sie halt irgendwie einmal pro Stunde irgendetwas Neues da haben, damit auch wieder wild geklickt wird.
Ja.
Bitte, glaub nicht alles. Und selbst wenn die Überschrift so ansatzweise stimmt, Mensch, im Text wird es dann häufig selbst widerlegt. Also macht euch euer Bild. Wie heißt es so schön unter Journalisten? Doppelte Absicherung, ne? Zwei-Quellen-Prinzip. lest auch bitte ein seriöses Blatt und guckt mal, was die so schreiben, und dann ist es, glaube ich, zielführender. Ne? Soll jetzt keine Grundsatz.
Vor allen Dingen, genau. Also ich finde dein Hinweis extrem wertvoll und kann den auch nur unterstreichen. Man muss immer natürlich mit diesem Hinweis geben. Ich glaube, das hat Gravesen in der HSV-Arena in seinen besseren Jahren auch des Öfteren geschrieben und auch. Ja, die gab es definitiv.
Okay, ja.
und auch völlig zu Recht, dass er sagt, es ist natürlich ätzend, wenn die Bild-Zeitung irgendwie was Negatives über den HSV schreibt, dann stöhnen die HSV-Fans und sagen, es ist alles gelogen. Und wenn was Gutes in der Bild-Zeitung über den HSV steht, dann ist das immer gleich die volle Wahrheit. Ja. Also, das ist natürlich beides Quatsch, ja, dass man sagt, man muss beides mit Maßen konsumieren. Und wenn, noch einmal, wenn der HSV nach dem 0-5 auch stark und heftig kritisiert wird, meinetwegen auch der Trainer, dann ist das meiner Meinung nach völlig zu Recht. Aber doch bitte nicht immer mit dieser letzten Konsequenz. Weil jetzt kommt einer der meistgesagtesten Sätze in den 517 Folgen des HSV. Wenn irgendeine Fußballmannschaft auf dieser Welt der Beweis dafür ist, dass ständige Trainerwechsel nicht positiv sind, dann ist das unser Verein. Also was soll das? Wir haben da einen jungen Trainer, der ist wirklich jung. Sieht nicht immer jung aus, aber er ist wirklich jung. Wir haben einen jungen Trainer, der was erreichen will. Wir haben eine super junge Mannschaft. Wir haben junge Spieler, die ihm vertrauen. Und jetzt halten wir mal zu dem. Mein Gott, was soll denn
das? Man muss sich ja immer wieder vor Augen führen, dass diese Spitze oder dieses Triumvirat, Titz, Becker, Hoffmann jetzt ja auch. Titz ist am längsten da. Und wie lange ist er jetzt da? Seit März? Ich weiß es nicht. Ein halbes Jahr? Oder 7 Monate bald? Ja. Und schon wird wieder alles in Frage gestellt. So, lasst den Leuten doch mal bitte Zeit, sich zu entwickeln und ein System zu entwickeln.
Und wir waren, glaube ich, jetzt Platz 2 oder Platz 3, weiß ich jetzt nicht. Ja, wir sind oben. Und sagt mir jetzt bitte nicht, auch Köln hat ja seine Schwierigkeiten, auch wenn die immer noch führen 1-0. Tut doch nicht so, dass wir der einzige Verein sind, der jetzt im oberen Drittel ist, der da mit Glück steht. Also, weißt du, das sind doch nicht alle anderen Mannschaften spielen Traumfußball, nur wir haben Glück. Alles Quatsch. Ja, sondern natürlich hätten wir einige Spiele, die wir gewonnen haben, hätten wir vielleicht auch mal ein Unentschieden spielen können, das stimmt. Sieht aber bei den anderen Mannschaften genauso aus. Also,
in jeder Liga, in jeder Welt.
So. Genau. Aber was ist denn dabei? Das habe ich natürlich jetzt dann mitbekommen im Laufe dieser letzten Woche, dass Bernd Hoffmann, so wird ihm zumindest unterstellt, irgendwie Kontakt hat zu Roger Schmidt, der ja in China ist und dass er gerne diesen Trainer haben möchte. Also ich schätze mal, wir beide wissen nicht, was da dran ist. Die Frage ist nur, wirklich jetzt, und das meine ich nicht ketzerisch, wäre ein Roger Schmidt mit dieser Mannschaft, mit den Janicic, Ambrosius, Bates und Van Drongel in dieser Welt, wäre das ein besserer Trainer? Wirklich? Ich weiß es nicht. Ich sage damit nicht, dass er es nicht ist. Aber selbst wenn das so wäre, also wäre das besser?
Also es ist ja rein spekulativ, ob er nun mehr Erfolg hätte oder ein besserer Trainer ist mit diesem Kader oder nicht. Fakt ist ja, dass er diesen Kader nicht zusammengestellt hat. Er müsste den komplett erstmal übernehmen und im Winter, was reden wir eigentlich über einen neuen Trainer? Schon furchtbar. Aber er müsste mit diesen Spielern auskommen, die er nun auch kein bisschen kennt, bei allem Respekt, aber er ist jetzt schon eine Zeit lang in China und ich weiß nicht, ob er den Markt in Deutschland so sondiert wie zu seinen Zeiten in Leverkusen. Aber es ist natürlich klar, woher dieses Gerücht kommt. Diese Linie Hoffmann, Pressesprecher Jörn Wolf, der ja mit Roger Schmidt zusammen da in China weilt, ist es natürlich klar, woher dieses Gerücht rührt. Ja, aber wie viel aber jetzt dran
mir geht's ja nur
ist,
darum, weiß, ist aber mir geht's ja nur darum, einfach unseren Hörern und auch dir und mir so ein bisschen die Augen zu öffnen, dass man sagt, ja, Roger Schmidt ist ein klanghafterer Name. Ich fand den Fußball von Leverkusen unter Roger Schmidt auch ganz gut und ich hätte es ja nie gedacht, dass ihr das jemals sagt, aber ich würde auch Jörn Wolf gerne zurückhaben, wenn ich mir unseren aktuellen Pressesprecher sehe. So, aber anyway, nur Roger Schmidt ist ein Trainer, der ein Millionengehalt verdient da in China. Roger Schmidt hat Champions League Erfahrung. Was wäre beim HSV los, wenn ein Champions League Trainer in der zweiten Liga den HSV übernimmt? Was für ein Druck auf dem Kessel. Was für eine Freude für die Bild-Zeitung und für die Mopo. Wäre traumhaft. Aber würde es dem Verein, würde es dieser Mannschaft wirklich besser tun? Oder ist es besser, mit einem etwas unerfahrenen, vielleicht auch manchmal ein bisschen bieder wirkenden Trainer einfach eine stabile Zweitligasaison zu spielen, immer mit dem Anspruch, oben mit dabei zu sein, weil wir ja wieder aufsteigen wollen. Und solange das gegeben ist, finde ich, sollten wir dabei auch bleiben. Also wenn wir am 20. Spieltag irgendwie auf Platz 11 in der Tabelle sind und man irgendwie sagt, oh Gott, ja, die Ziele sind nicht zu erreichen, dann ist das ja was anderes.
Aber selbst dann würde ich sagen, spielt doch die Saison zu Ende und legt noch eine hinten drauf. Also dieses ewige Trainergetausche. Und ich sag dir was, es könnte jetzt Guardiola kommen. Und lass den mal 3-0, 5-0 verlieren zu Hause. Da würde die Hütte genauso brennen, als wenn Titz auf der Bank sitzt. Oder wahrscheinlich noch schlimmer, weil es ein Champions League erfahrener und Champions League Sieger ist.
Der das wohl also, alles nicht drauf hat, da die zweite. Der wohl die zweite Liga nicht ernst nimmt, würde man
dann sagen. Ja, genau. Ja. Sowas würde dann kommen von der Zeitung mit den, wie viele Buchstaben sind es? 4.
Genau. Ne?
Und so weiter. Also, lasst Kids doch bitte machen, mein kleiner Wunsch an die Oberen. Ich hoffe, dass Hoffmann da schlau genug ist und Kids da so ein bisschen walten lässt. Und gegen Vertragsende kann man immer noch mal gucken.
Genau. So. Also, das war ein Plädoyer für unseren Trainer, auch wenn wir hier, glaube ich, deutlich gemacht haben, dass wir jetzt auch nicht alle, also dass wir auch mit diesem Trainer manchmal ein bisschen hadern, wie mit jedem anderen Trainer auch.
Na, ist doch klar.
Ja, aber
klar.
Aber das eine ist mal, ihn oder ein Spiel zu kritisieren, das andere ist immer gleich nach der letzten Konsequenz. Das ist wirklich Bild-Zeitung-Scheiße.
Ja, die Personalienfrage.
Das geht nicht.
Das geht halt nicht, genau.
So, das war das Erste. Ne? Gut, da haben wir ja lange drüber diskutiert, aber das war vielleicht, vielleicht war es auch mal ganz gut für unsere Hörer, dass man einfach mal sagt, soll ja auch einen Mehrwert haben, unseren Podcast zu hören.
Das stimmt.
Man muss auch nicht übrigens unserer Meinung sein, man kann dann auch in unserem Forum auf nurderhsv-podcast.de kann man auch ein Feedback geben zu dieser Folge und da kann man natürlich auch gerne anderer Meinung sein. Das ist natürlich eine spannende Diskussion. Oder man folgt uns bei Twitter, ne, nurderhsv-pod und gibt da seine Meinung ab. So, soll ich noch über den zweiten Punkt sprechen? Der ist vielleicht genauso diskussionsintensiv. Wie sieht's aus mit unserer Zeit oder wollen wir das fürs nächste Mal machen? Wir machen das jetzt. Also wir versuchen das jetzt relativ schnell. Also, wir sind immer noch bei der Rubrik Die Lage beim HSV. Allerdings dieses Mal, auch wenn ich kein Angestellter bin des HSV, hat es was mit meiner Person zu tun. Aber vielleicht auch was Generelles wieder zum HSV. Und zwar, was ist passiert? Ich habe die Aufstellung gelesen, kurz vorm Anpfiff gegen Greuther Fürth und konnte nicht glauben, was ich da sah. Aaron Hunt tatsächlich in der Startelf. Nach dieser wirklich beschissensten Leistung beim 0-5 und diesem brachial arroganten und völlig undiskutabel, völlig beschissenen Elfmeter. So, das konnte ich schon nicht glauben. Dann habe ich getwittert, wieso spielt Aaron Hunt? Dann, nach der 30. Minute habe ich getwittert, ich wiederhole meinen Tweet nochmal, wieso spielt Aaron Hunt? So, und darauf bekam ich dann einige Antworten. Ich sag mal, 50% haben gesagt, ja, verstehe ich auch nicht, ja, völlig daneben. Und 50% haben gesagt, die spielen ja alle schlecht oder ne, wieso nur der? Und ich habe mir mal einen herausgenommen, der am meisten gepöbelt hat. Das war nämlich Meister Yoda 67 und der hat mir geantwortet mit meine Fresse, 2 Ausrufezeichen. Ich werde nie verstehen, dass man sich immer wieder auf einen Spieler einschießen muss, 2 Ausrufezeichen. Scheint aber in Mode zu sein, egal ob Sport, Politik etc. Schlimm und lächerlich, Hauptsache man hat einen Schuldigen. So, dann habe ich das gelesen und habe gedacht, er hat eigentlich recht. Das ist etwas, was ich auch kritisiere. Und ich nehme für mich in Anspruch, dass ich mir nicht einen aussuche und immer raufhau und immer, ne, immer auf die 12. Aber Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung ist ja manchmal unterschiedlich. Und natürlich habe ich mich in diesem Fall auf Hand fokussiert, wobei natürlich Hand nicht der Einzige war, der gegen Jan Regensburg schlecht gespielt hat. Und auch in der ersten Halbzeit des Spiels gegen Fürth auch schlecht gespielt hat. So, und da habe ich gedacht, darüber müssen wir mal diskutieren.
Ja, also Hand ist natürlich immer einer der Ersten, die kritisiert werden und meines Erachtens auch vollkommen zu Recht. Krischan, unser guter Freund, wird mich hier gleich köpfen, weil er ihn besonders gern mag. Meine ich aber nicht wegen der Person Hand, sondern weil er im Laufe seiner Karriere eine gewisse Qualität an den Tag gelegt hat und man sich von einem Spieler wie Aaron Hunt es ist und war, einfach mehr erwartet als von Wagnomanns und wie sie alle heißen. Zudem ist er der Kapitän und hat voranzugehen und hat den 20. und 21. und 22. Sprint zu machen und Zeichen zu setzen und die Mannschaft aufzurütteln. Und das alles, ich glaube, da gibt mir auch Christian dann recht und der Frankenjuder womöglich auch, hat man so ein bisschen bei Hand vermisst in den letzten Spielen. Ne? Man muss gar nicht einmal sprechen, die anderen waren auch sehr, sehr schlecht, gerade gegen Regensburg, fraglos, aber er ist der Capitano. Und der muss eben immer noch eine Schippe mehr auflegen. Und in der letzten Saison und in der davor hat man Sakai ordentlich kritisiert und auch oft zu Recht, das war unser Kapitän, jetzt ist es aber Hand und von Hand erwartet man, weil er diesen kleinen Bonus hat, ne? Im Zweifelsfall, wenn zwei gleich stark sind, dann spielt der Kapitän und nicht der andere, der aus seiner Position zum Einsatz kommen könnte, weil er diesen Bonus hat, muss er auch mehr bringen.
Ja, mir ist Krischan sehr sympathisch, aber mir ist Krischan, was Hand angeht, es gibt welche, die sehen Hand zu kritisch. Vielleicht auch ich, wobei ich das gar nicht so empfinde, in diesem Fall jetzt schon, aber eigentlich, also manche sehen den zu kritisch, aber manche sehen den aber auch zu positiv. Ne? Also ich finde, Krischan ist da auch nicht neutral, sondern alles, was Hand macht, hat man so das Gefühl, ist erstmal super. Und das ist ja nun wirklich nicht so. Ich finde, du hast das eben gerade gut gesagt. Ich erwarte von einem erfahrenen Bundesligaspieler, der auch noch unser Kapitän ist, erwarte ich halt viel, viel mehr Leistung als von Janicic. Ich nehme Janicic jetzt einfach mal als durchschnittlichen Spieler, der auch schon mal in der ersten Liga ein paar Minuten gekickt hat, aber ja, so. Und ich finde, da kommt einfach viel, viel, viel zu wenig. Und wenn man dann sagt, das hat auch Krischan irgendwann geschrieben, ne, ja, man darf ja auch nicht vergessen, ne, der hat sich ja auch zum HSV bekannt, gleich nach dem Abstieg. Da muss man sagen, ja, finde ich auch gut, sollte man auch bedenken. Aber wie viele Vereine hätten einem Aaron Hunt in seinem Alter mit der Leistung, die er beim HSV letzte Saison gezeigt hat, noch ein Millionengehalt gezahlt? Ja. Ganz ehrlich, auch nicht wirklich viele. Ja. Und auch wenn er auf viel Geld verzichtet, er verdient noch deutlich über eine Million pro Saison. Und ich glaube, er hat sich für 2 Jahre den Vertrag unterschreiben lassen. Also jetzt kommt mir bitte nicht mit, Aaron Hunt hat sich da zur Selbstaufgabe für den HSV geopfert, sondern ich glaube, nicht viele Bundesliga- oder Zweitligavereine hätten Aaron Hunt einen 2-Jahres-Vertrag gegeben mit über 1 Million Jahresgehalt. Also kann jetzt Krischan sagen, nö, die standen alle Schlange. Glaube ich nicht. Wissen tun wir es beide nicht. Nee. Aber genau wie ich es geil finde, dass ein gestandener Spieler wie Aaron Hunt sagt, ja, ich bleibe beim HSV, finde ich super. Ja. Aber bitte, das darf man jetzt auch nicht glorifizieren. Das hat er auch gemacht, weil es ein guter Deal auch für ihn war.
Naja, das ist ja ganz klar. Alle wollen gut verdienen, alle wollen eine gute Anstellung, ganz klar. Ich sehe das tatsächlich losgelöst von jeglichen Verträgen. Also alle spielen für Geld und alle spielen für viel Geld. Und auch in der zweiten Liga verdienen sie noch alle gut und deutlich mehr als ich. Und sehe ich losgelöst davon, ich meine es wirklich rein sportlich, wenn ich die Binde am Arm trage, dann muss ich zu jeder Sekunde, in der ich auf dem Feld stehe, einfach immer noch ein bisschen mehr zu leisten imstande sein. Darf auch mal einen schwachen Tag haben, das ist ganz klar.
Ja, aber er hat jetzt mehrere schwache Tage, bitte. Also ja, das muss man fairerweise sagen. Und ich, der jetzt nichts gegen Aaron Hunt, also ich habe wirklich nichts gegen diesen Menschen. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich finde als Kapitän dieser Elfmeter, ganz ehrlich, das geht gar Nicht.
Ja, das gar nicht. Auch in dieser Situation gerade. Das ist die einzige oder die letzte Situation gegen Regensburg, wo du gedacht hast, so, wenn er jetzt reingeht,
das war noch die erste Halbzeit.
Dann haben wir vielleicht noch mal eine Chance.
Das war eine absolute Frechheit. So, und da hätte ich wirklich erwartet in einer englischen Woche, dass der draußen bleibt. So, jetzt spielt er aber. Und so ein Typ wie Hobbs fragt, hä, wieso spielt dein Hand? Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn der sich wirklich reingelegt hätte in dieses Spiel, wenn der erfolgreiche gute Zweikämpfe bestritten hätte. Der muss jetzt nicht, jeder Pass muss nicht von Gott geküsst sein. Aber wenn der 3-4 geile Pässe pro Halbzeit spielt, dann hätte ich höchstwahrscheinlich gesagt, oh Mann, er kann ja auch anders. So, und wenn der so eine gute Leistung dann nochmal gegen St. Pauli zeigt, na, also dann bin ich doch wieder völlig, oder? Also ich finde, es muss ein Spieler auch abrufen. Und er stand ja schon vor Jan Regensburg so ein bisschen in der Kritik, weil man denkt, naja, also gerade was du alles gesagt hast als Kapitän, so richtig toll, überzeugt hat er nicht. Ey, und dann kommt so eine Leistung. Ey, ganz ehrlich. Nee. Und jetzt wieder gegen Greuther Fürth. Das war wieder eine schwache Leistung. Ja. Und als Wang dann kam, wurde es besser. Sorry. Also, das ist nicht gegen einen Menschen oder für einen Menschen. Das ist einfach nur, wo ich so denke, also ich glaube, der braucht mal eine Pause jetzt.
Ja, möglicherweise hast du vollkommen recht. Klar kann man das über alle anderen auch sagen. Also hätten einige eine Pause zumindest verdient.
Aber gehabt. Du hast es super beschrieben. Aber man muss einen Spieler wie Aaron Hunt, muss man anders bewerten dürfen. Ich finde, das ist auch nur korrekt.
Jo, naja, klar. Ne? Also.
Aber generell ist das ein HSV-Problem. Das wollte ich nochmal besprechen, weil Krishan hat in einem ganz anderen Tweet, ne, wir haben uns dann ja hin und her geschrieben, hat dann auch gesagt, ey, das kotzt mich beim HSV so an. Ich sag das mal mit meinen Worten. Wir brauchen immer so einen Sündenbock. Du hast jetzt gesagt, Sakai, ja, der ist ja auch kurz davor, wieder in dieser Saison. Denk mal an Westermann, denk mal an Ostscholek, ja. Ich fand auch Aogo damals, habe ich nie verstanden. Ich fand, der hat das war ein guter Bundesligaspieler, aber Aogo konnte spielen, was er wollte, dem fanden die Leute immer scheiße irgendwie. So, und jetzt spielt er Champions League, ja. Wo man dann so sagt, so, Alter, ist das so ein HSV-Problem, dass wir irgendwie immer uns ein, zwei Leute aussuchen? Darüber wollte ich mit dir nochmal diskutieren.
Nee, das hast du bei anderen Vereinen absolut genauso. Das ist kein HSV-Problem.
Okay.
Du hast bei den Bayern zum Beispiel in der vergangenen Saison hast du, glaube ich, die gesamte Rückrunde über Lewandowski-Diskussionen gehabt. Ne? Also was für ein Niveau. Ne? Nee, das ist kein HSV-spezifisches Problem. Das ist, glaube ich, ein Fanproblem. Wenn es nicht läuft, suchen sich Fans gerne einen Sündenbock. Da gebe ich Frank Joda recht. Da sollte man natürlich immer noch mal, also den Meister Joda, da sollte man immer noch mal genauer abwägen, liegt es wirklich an dieser Person? Aber was hast du gemacht letztlich um diese Zeit vor einem Tag? Du hast für dich herauskristallisiert, Hand bringt es derzeit nicht und fragst, warum er aufgestellt wird. Das ist ja dein gutes Recht. Ne? Genauso wie es dann das Recht
der anderen ist. Aber noch einmal, ich finde ja, ob das jetzt Christian war oder hier der Joda-Meister oder Meister Joda 67, ich finde es ja wertvoll, wenn man dann auch mal eine Breitseite bekommt, und ich glaube, es gehört auch zum Erwachsenensein dazu, dass man auch sich ein bisschen selbst reflektiert und sagt, na, war das jetzt so angebracht, dieses Bashing? Weil ich hasse das eigentlich auch, wenn ich das bei anderen lese. Und deswegen kann ich es auch völlig akzeptieren, wenn man es bei mir hasst oder nicht mag. Und ja, aber du hast wohl recht, es ist kein HSV-Problem, es ist generell ein gesellschaftliches Problem. Irgendjemand hat es ja auch geschrieben. Ja. Das ist in der Politik auch so. Und ich habe das gerade heute mit meinem Sohn nochmal diskutiert. Ich bin immer so erschrocken, wenn ich, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber nur eine Sache. Ja. Wenn ich so Demonstrationen sehe, Merkel muss weg, gibt's ja auch in Hamburg, ne? Eine Merkel muss weg. Und dann siehst du manchmal diese wirklich völlig verhassten Gesichter, die einen völligen Hass haben auf eine Person. Und dann denke ich, weil gerade heute, das war der Grund, warum ich mit meinem Sohn darüber diskutiert habe, haben wir NDR4 Info gehört, kamen irgendwie die neuesten Nachrichten, und wir haben noch nie so wenig Arbeitslose gehabt, wir haben noch nie so viele in sozial Beschäftigte gehabt, und also das waren sehr viele positive Zahlen, wo man nicht nur sagt, es ist geschönt, weil die alle irgendwie in irgendwelchen Arbeitsgruppen sind, sondern nee, auch viel, viel, viel Beschäftigung und auch nicht nur minder, wie heißt das, 450 Euro Jobs. Und da denke ich, mal ganz ehrlich, das ist aber auch Regierung, Merkel. Du kannst jetzt als Mensch, als Wähler, kannst du jetzt sagen, ist mir scheißegal. Ja, für mich ist das Wichtige dieses Flüchtlingsthema und das hat sie ganz beschissen gemacht und das macht die CDU ganz scheiße. Und dann wählst du sie halt ab und dann kannst du auch auf eine Demonstration gehen und sagen, ich finde, die sind doof und die müssen weg. Mhm. Aber dieser Hass, das verstehe ich überhaupt nicht, weil da muss man sagen, warte mal, ist jetzt aber auch nicht alles schlecht, ne? Also, wir haben ja auch Dinge, wie das, was ich gerade gesagt habe, die laufen aber auch in unserem Land ganz gut. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.
Klar,
so, und das, diese Fokussierung auf eine Person und dann diese völlige, also, ja, dieses Bashing auf eine Person, ich finde, das ist, ja, es ist völlig falsch. Außer natürlich bei Donald Trump, da ist es richtig. Aber ansonsten ist es, völlig falsch.
Genau. Das war ein sehr schönes Schlusswort zu dieser Causa, würde ich sagen. Also tiefer brauchen wir das heute nicht mehr.
Nein, bitte nicht.
Die Diskussion, ne?
So, wir haben eine knappe Stunde, nein, nicht ganz, 55 Minuten rum.
Ja.
Und wir haben jetzt ein, ich weiß gar nicht, gegen wen spielen wir als nächstes? Achter Spieltag?
Keine Ahnung, fällt aus, glaube ich. Ja.
Sonntag, 13 Uhr.
Ja. 13.30 Uhr, ne?
13.30 Uhr, Entschuldigung. Ja. Nicht, dass jetzt wegen mir oder wegen diesem Podcast alle zu spät kommen.
Nee, zu früh kommen.
ja, Stadtderby, endlich, muss man sagen. Ja. Na, wir haben einiges gut zu machen. Ich glaube, in der letzten Saison, wie war das? Haben wir, glaube ich, zu Hause verloren.
Mit der letzten Saison meinst du jetzt das letzte Derby?
Ja. Ich glaube, zu Hause haben wir verloren. Das war ja Asamoah, ne?
Nur unser Herz getroffen.
Und ich glaube, ja. Am Millantor, glaube ich, ich habe es jetzt nicht nachgelesen, aber ich glaube, es war ein Unentschieden. Ne?
Ja, 1-1. Genau. Damals hat Petritsch noch getroffen, vor Ende, wenn ich mich recht entsinne.
Petritsch wird uns diesmal nicht helfen können. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir denn jetzt in dieses Spiel? Was für Vorzeichen sind denn da? Ja. Ich habe auch da natürlich, das ist jetzt der Nachteil, wenn man keine Bild und keine Mopo liest.
Sagen wir mal so, wollen wir über sportliche Vorzeichen sprechen oder wollen wir über das, was auf den Rängen passiert?
Okay, dann machen wir als erstes, wir müssen über beides leider sprechen. Ne? Dann lass uns die Ränge machen und dann das Sportliche beenden.
Ja, genau.
Also was ist auf den Rängen?
Neben dem Platz passiert, habe ich auch gern und oft in der letzten Zeit getwittert, macht es mit mir, dass ich im Grunde keinen Bock auf dieses Spiel habe, da bin ich ganz ehrlich. Ne? Diese ganzen Nebengeräusche, die gerade nicht nur, sage ich ganz ehrlich, aber auch in hohem Maße von der HSV-Fanseite kommen, die gehen mir dermaßen auf den Sack. Es ging los
mit dem ersten Spiel. Ich krieg da wirklich zum Glück nicht viel mit.
Ja, aber du brauchst nur mal auf die Plakate zu gucken, die in den Kurven aufgehängt werden. Erster Spieltag. Also Moment, ich muss zitieren meinen guten Freund Mike, seines Zeichens auch unter anderem Podcaster vom Millanton. Und der hat auf der Seite millanton.de einen schönen Blogartikel geschrieben, empfehle ich jeden. Der heißt Zweitliga Derby Bock geht so. Naja, kann man suchen und der listet auf, was jetzt an den ersten vier Spieltagen beim HSV in der Kurve zu sehen war. Und ich möchte das gerne zitieren. Erster Spieltag, Vorfreude ist die schönste Freude, Fotzen FC St. Pauli. Toll. Zweiter Spieltag, wolle Derby laufen, Fotzen FC St. Pauli. FCSP, toll. Dritter Spieltag, stellt euch endlich unser Gier, 100 ihr und 100 wir. Vierter Spieltag, Happy Hour, 2-1, ihr könnt 100 und wir 50 sein. Und das soll einem jetzt Spaß aufs Spiel machen?
Ach du Scheiße, ja, das
ist. Ich hab keinen Bock da drauf. Dann gibt es Graffiti mit Zecken abstechen. Dann gibt es diese Wildgewordenen, die auf dem Kiez rumlaufen. Und ich habe keinen Bock auf diese Nebengeräusche. Und wenn mir jetzt einer sagt, ach, das gehört doch dazu und ist alles gar nicht so schlimm. Doch, ist es. Ich weiß nicht, wann ich jemals mit meinen Söhnen mal ein Derby im Stadion gucken soll. Kann ich mich überhaupt nicht trauen. Auch jetzt am Wochenende, ich hätte mehrfach Gelegenheit gehabt, Karten zu kaufen. Es ist mir mehrfach angeboten worden. Ich habe mich sogar anfangs interessiert. Und ich hatte schon eine sicher und im Grunde schon den Finger auf dem Überweisungsknopf. Ich habe alles abgesagt. Ich habe keinen Bock mehr, dieses Spiel im Stadion anzugucken, wegen dieser nicht sportlichen Nebengeräusche.
Das ist ein Armutszeugnis, was du gerade vorgelesen hast, und finde ich auch sehr schlimm. Ja. Und das gehört auch nicht dazu. Traumtor in dieser Sekunde gerade von einem Bielefelder zum 1-2. Aber aber in der 84. Minute ist es wahrscheinlich zu spät. Also das gehört überhaupt nicht dazu, das ist total asozial und scheiße. Und ja, darauf muss man verzichten. Nur der Vollständigkeit halber, von St. Pauli-Fans kommt gar nichts, Friede, Freude, Eierkuchen oder,
doch,
oder sind die genauso...
Bekloppt. Nein, auch da gibt es natürlich diese unsägliche Aktion, die die HSVer haben in irgendeiner Halle in an der Choreo gebastelt. Das haben diese einige St. Pauli-Fans spitz bekommen und sind, was weiß ich, mit 20, 30 Leuten da rein und haben die 5 Leute mal schön zusammengedroschen. Das ist genauso hinverbrannt, ganz klar. Ne? Nur wir sind ein HSV-Podcast. Ich spreche natürlich erstmal über die Verfehlung auf unserer Seite.
Ja,
nein, das ist alles, klar, St. Pauli, das sind auch keine, wie heißt das, keine Kirchenkinder, nee, wie heißt das, ach, du weißt, was ich meine, keine Kinder von Traurigkeit, sicherlich nicht, aber das macht es ja nicht besser, im Gegenteil, das macht es ja noch schlimmer, wenn beide Gruppen da in gewisser Weise Gewalt
Völlig werden. Ätzend, völlig ja, ätzend und passt, ja, und vermiest einen sowas, ne, das ist, das ist wirklich Kacke, was soll man dazu sagen, Also, hoffen wir mal, dass es, hoffen wir mal, dass es friedlich bleibt. Ist es heute schlimmer als früher? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, so eine Rivalität war schon immer ätzend.
Ja, Rivalität auf jeden Fall. Und sicherlich ist es durch das liebe Internet auch so, dass man jetzt wirklich jeden Mist auch mitbekommt. Wer weiß, ob es nicht auch sowas schon gegeben hat und es wusste nur einfach keiner. Kann ich hier nicht sagen. Ne? Aber so wie es jetzt ist, möchte ich es definitiv nicht haben. Das kann ich sagen.
Ne? Ja. Gut, ich glaube, mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Wir hoffen natürlich, dass Hunde die Bellen nicht beißen und dass für die allermeisten Fans und Besucher des Spiels das ein friedliches Spiel wird. Und wenn irgendwelche bekloppten Ultras sich auf die 12 geben wollen, dann sollen sie das irgendwo tun, außerhalb des Stadions. Und
Ja, furchtbar. Ne?
Was soll ich dazu sagen? Ne?
Nee, gar nichts mehr. Ne? Sportlich, wir reden noch ein bisschen. Was ist deine Erwartung denn überhaupt?
Ich habe meinen Sohn gefragt, der wird da sein im Stadion. Und ich sage, echt, du gehst da hin und so weiter. Ne? Was glaubst du denn? Ja, 2-0.
2-0?
Also. Ich sag, warte mal, wir haben jetzt hier aber schon 10 Gegentreffer bekommen. Ja, nee, 2-0. Also für ihn ist das klar. Okay. Dass der HSV da dran bleibt. Es ist ein wichtiges Spiel, wie ich finde, weil wir waren vor diesem Freitagabendspielen auf Platz 2 mit 12 Punkten. St. Pauli war auf 7, aber mit 11 Punkten. Die haben hier nur einen Punkt weniger. Ne?
Und, also jetzt die aktuelle Tabelle ist ja St. Pauli mit 12 Punkten haben sie jetzt aus 7 Spielen. Das wird natürlich nach dem 8. Spiel auch so sein, klar. Also sind derzeit 8. und HSV ist 3. mit 13 Punkten, also ein Zähler nur mehr. Ne? Und das deutlich bessere Torverhältnis, 0 und minus 2.
Ja, du siehst, also es ist ganz eng dabei.
Ja, natürlich.
Und natürlich ist diese Stadtrivalität, ne, die Nummer 1 der Stadt sind wir, wichtig. Und ich finde, wir haben, ich weiß, die meisten Fußballspieler waren auch noch gar nicht auf der Welt, ne? Aber dieses Asamoah-Tor, ne? Wir haben doch was gut zu machen zu Hause.
Finden. Ja, und darauf warten wir natürlich seit 7 Jahren.
Genau.
Ganz klar. Und wenn es nur wirklich ein halbes Jahr mal keine Derby-Sieger-Rufe mehr gibt von der anderen Seite, allein schon deswegen. Ne? Genau. Die Punkte nehmen wir natürlich nebenbei auch ganz gern mit.
Ja, also ich denke, dass vielleicht... Das ist natürlich jetzt, ich gebe zu, das ist meine Hoffnung mehr. Ich hoffe, dann sage ich nicht denke, sondern ich sage hoffe, dass das 0-5 für dieses Spiel vielleicht genau gut war. Mhm. Dass man sagt, es geht nicht nur gegen St. Pauli, sondern wir haben vor den eigenen Fans jetzt auch einiges gut zu machen.
Ja.
Und ich denke, hier wird die erste Viertelstunde des Spiels entscheidend sein. Ne? Also wenn du jetzt gut ins Spiel kommst, gute Szenen hast, sodass St. Pauli denkt, scheiße, kann unangenehm werden, dann glaube ich, wäre das ein Riesenvorteil in diesem Spiel für uns. Und sollte St. Pauli jetzt irgendwie, warum auch immer, nachher 0-1 in Führung gehen, dann glaube ich, wird's bitter, weil dann kommt die Häme aus dem Gästeblock, dann werden die eigenen Fans unruhig, pfeifen eventuell den einen oder anderen noch raus, weil du wirklich das sagst, dieses Spiel darfst du nicht verlieren.
Ja. Der Support schwierig. Schwenkt dann schnell um, ne? Dann werden alle nervös auf den Rängen und auf dem Feld und das ist dann
also als eher Trainer, also wenn Christian Titz vor dem Spiel ein Interview gibt und mehr oder weniger dann sagt, ja, wir wollen erstmal hier die Null halten und erstmal Ruhe, dann bekomme ich kalte Füße. Dann hätte ich Angst. Also ich denke, wir müssen Vollgas geben.
Auf jeden Fall. Hier gibt es nur einen Sieg und männlich. Wenn du dann mit, ach, ich will es gar nicht beschreiben. Ich hätte gesagt, wenn du jetzt mit Wien in Fahren dann untergehst, dann hast du eben alles gegeben. Aber wichtig ist, dass die Einstellung stimmt und am Ende natürlich bitte, bitte ein Sieg, damit das Genöle von drüben da endlich mal aufhört, wenigstens für ein halbes Jahr.
Genau, genau.
Gut, und zwar, und dann machen wir immer, SDS08 ist da der Hashtag, den man dann nutzen soll. Ne?
SDS08, höchstwahrscheinlich werden wir am Sonntag auch schon aufnehmen.
Ja.
Und ja, wäre natürlich schön, wenn wir von euch viele Vorschläge bekommen. Wird Aaron Hunt in der Startelf stehen?
Oh Gott, du fragst mich was. Ich rate, ja, wird er. Also auch da wieder das Zeichen nach aus, wenn du jetzt im Derby den Kapitän vom Feld nimmst, dann könnte das auch irgendwie ja so ein blödes Zeichen nach außen wieder sein. Ich glaube, dass er nochmal eine Chance bekommen wird.
Ich glaube sogar, dass er ein ganz gutes Spiel spielen wird.
Ja, vielleicht passt die Spielweise.
Jetzt ohne Scheiß, in so einem hitzigen Spiel, und das wird bestimmt ein hitziges Spiel, da könnte so ein Aaron Hunt das Spiel auch mal beruhigen.
Ja.
Und hat dann vielleicht tatsächlich die Möglichkeit, auch mal mit dem öffnenden Pass mal für eine Überraschung zu sorgen. Also,
ja, das kann sein.
Ja. Aber bitte keine Standards und erst recht kein Elfer. Bitte nicht. Bitte nicht.
Nein, die machen, oh Gott, wer macht die denn? Ich weiß gar nicht. Wang, nee. Wer hat neulich in die Ecke geschossen, die wieder auf Kniehöhe kam? Ito war es wieder, ne? Aber der soll bitte auch keine Ecken möchten.
Also ich wäre ganz ehrlich, wer für den Trainer von Greuther Fürth, wenn der bei uns die Standards macht. Ich glaube, der Mann hat's drauf noch.
Du, also ich glaube, er wäre spielberechtigt. Also wollen wir mal gucken.
Gut.
Okay.
Ich denke, damit, ey, schon wieder über eine Stunde. Wir können nicht kurz. Aber wir hatten jetzt diesmal auch zwei wichtige, fand ich persönlich, wichtige Diskussionen.
Auf jeden Fall.
Und die haben wir ja auch nicht jedes Mal. Ne?
Also und jetzt stell dir mal vor, wir hätten noch die Szenen des Spiels nicht verbessert. Ne? Dann wäre es noch länger gewesen. Also ja, du hast dann alles richtig gemacht.
Das stimmt. Wir wünschen uns und euch und allen Zuschauern im Stadion ein gutes und hoffentlich faires Spiel.
Ja.
Und natürlich 3 Punkte für den HSV.
Natürlich,
das ist ganz klar. Also die sind ja besonders wichtig jetzt hier.
Ja, und dass alle gesund nach Hause kommen.
Und dass alle gesund da sind und nach Hause kommen. Ja, genau. Ne? In diesem Sinne, vielen Dank, Sascha.
Jo, immer gern.
Und euch noch ein schönes Wochenende, ein gutes Spiel. Wir sind ja schon in 48 Stunden mehr oder weniger wieder bei euch
stimmt.
Im Ohr. Oh Gott.
Englische Woche, aber dann ist sie beendet. Ja.
Dann ist sie beendet. Ein Glück. Und dann wird es auch spannend übrigens, by the way, weil ich fahre ja nach Darmstadt.
Oh, ja. Ach, das, ja stimmt, hast du von erzählt. Ja.
Das bedeutet, wir werden dann nicht am Freitagabend Podcast aufnehmen, aber vielleicht am Samstag. Aber dann kann ich mal von vor Ort berichten.
Ja. Auch mal was Neues, ne? Ja. Das ist gut. Ja, wunderbar.
Hoch zu Ort, großartig. Ja. Aber dazu mehr im nächsten Podcast.
Würde ich meinen.
Tschüss, mein Lieber. Und tschüss, Hamburg.
Tschüss, Hamburg.